Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung-Plattform Meander.
Ich kenne eine Familie mit 3 Töchtern und einem Sohn. Und 2 von diesen Töchtern, die haben eine Pflegeausbildung, sind HF, Pflegefachfrauen, erfahren, arbeiten auf den Demenzstationen sogar. Der Vater ist verstorben von dieser Familie und die Mutter leidet an einer mittelschweren Demenz. Und alle zusammen sind überfordert. Und ein Eintritt in eine Institution kommt nicht in Frage. Obwohl die Töchter eigentlich in dieser Institution arbeiten, wo die Mutter könnte eintreten.
Und wieso kommt der Eintritt nicht in Frage?
Sie haben mir gesagt, unsere Mutter wird von uns betreut. Und in unserer Kultur geht das nicht, dass man jemanden in ein Heim abschiebt.
Was ist das für eine Kultur?
Abschieben. Albanisch sprechende Menschen.
Das haben wir in der letzten Folge gehabt, die kollektivistische Kultur. Und du sagst, die sind in unserem Gesundheitssystem tragende Säulen, die 2 Frauen. Ohne die Leute geht es nicht und sehr viele in der Pflege haben Migrationshintergrund, sind bestens ausgebildet. Und jetzt können wir vorstellen, es gibt ein riesen Dilemma, einen riesen Druck zwischen dem fachlichen Know-how der Ausbildung in der Medizin und dem kulturellen Wert aus der Heimatregion. Das knallt ja voll aufeinander.
Es ist total paradox und ich habe probiert, mit diesen 2 Töchtern zu reden. Wir können Schweizerdeutsch miteinander reden. Das ist alles kein Problem, aber für sie ist es ein No-Go. Und sie können sich das nicht vorstellen, arbeiten aber sehr, sehr gern in der Pflege, in der Institution.
Spannende Ausgangslage für einen Podcast.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz, berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Ich bin Alex Blungi, Moderator, und meine Eltern haben Demenz, Alzheimer und vaskuläre Demenz. Aus meiner Perspektive als Angehörige bringe ich Inputs, Fragen und Erfahrungen in den Podcast ein.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine ganz unterhaltsame Art informieren.
Und bei «Kopfsache» reden wir offen über Demenz. So, dass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, dass sie nicht allein sind.
Das ist die Folge 29, Demenz, Migration und Tabu.
Es geht viel weiter als die Sprache, wenn man über Migration redet im Zusammenhang mit Demenz. Und wir haben das in der letzten Folge schon gehabt. Religion, gesellschaftliche Normen, Karma, Wert. Generell ganz die philosophische Frage, wie man in einer Gesellschaft mit alten Menschen umgeht. Und das Beispiel, das du eingangs gesagt hast, das passt ja genau voll da rein. Da knallen unterschiedliche Vorstellungen komplett aufeinander, wo ich, ganz ehrlich, bis wir jetzt zu dem Thema gekommen sind, in dem Rahmen von dieser Podcast-Produktion, muss ich mir gar nie überleiten.
Also das Tabu ist ja nicht einmal kulturbezogen. Also ich glaube, in fast allen Kulturen ist Demenz ein Tabu. Also ich kenne keine, die es nicht ist. Auch bei uns wird ja noch sehr viel tabuisiert. Und eben in der letzten Folge haben wir uns ja schon ganz stark damit befasst, über die individualistische Kultur, die wir dazu gehören, und die kollektivistische Kultur. Und in dieser Folge fokussieren wir uns auf die tamilische und auf die kosovarische Kultur.
Weil ja beide auch Stützen sind von unserem Gesundheitssystem. Ganz viele Leute in der Medizin, in der Pflege kommen aus diesen beiden Kulturen.
Genau, und wo eigentlich ganz, ganz viel Gemeinsames haben, obwohl es geografisch so weit auseinanderliegt und beide aus der kollektivistischen Kultur stammen.
Und das haben wir besprochen, oder? Individualistisch ist wirklich bei uns, haben wir gehört in der letzten Folge, jemand ins Altersheim gehen ist völlig okay, das machen wir bei uns so. Und in anderen Ländern ist das quasi verboten, kulturell.
Für mich noch wichtig ist dazu, bevor wir jetzt das Interview hören von diesen 2 Frauen, die genau das ansprechen, Heim ja oder nein, Betreuung, wie ist das, dass, ich habe einen Vortrag gehört vor ein paar Wochen, 60% der betreuenden Menschen in Institutionen für alte Menschen haben einen Migrationshintergrund und pflegen Menschen mit Demenz, die tendenziell eher einen Schweizer Hintergrund haben. Und da ist es schon die Frage, oder? Was ist denn da dahinter? Also wir mit unserer Selbstständigkeit, das alles selber machen können, wo wir ja in der letzten Folge gehört haben, dass das ja je nach Kultur fast etwas Negatives ist.
Ja, aber da prallen Philosophien aufeinander, Weltanschauungen, wie man mit alten Menschen generell umgeht. Nicht nur mit Demenz, generell. Wie gehen wir mit unseren Ältesten in der Gesellschaft um?
Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
Also komm Judith, wir tauchen ein das Interview. Du hast für die Folge mit der Albulena Berisha geredet und mit der Katja Kiruparakarasama, die beiden, die eben in der Pflegefachberuf arbeiten.
Albulena ist Pflegefachfrau, HF, und aktuell im Bachelorstudium für Pflegewissenschaften und sie kommt ursprünglich aus dem Kosovo. Und Katja ist transkulturelle Kommunikationsspezialistin und Familienbegleiterin, Dozentin für tamilische und hinduistische Kultur und unter anderem Gerichts- und Behördendolmetscherin für Tamilisch und Deutsch.
Und mit ihnen hast du eben über die Pflege geredet, über die Pflege von Eltern, über Altersheim ganz generell und vor allem über die Bedeutung von Demenz.
Ja, und am Anfang habe ich gerade Katja gefragt, wie Demenz in der tamilischen Kultur verstanden wird.
Also in tamilischer Kultur, wir haben eigentlich drei verschiedene Sichtweisen, wie man unter Demenz versteht. Also eine ist modern, wie wir hier verstehen, also als Krankheit, das ist auch, es gibt. Und dann gibt es traditionelle Sicht, das ist so eher so Altererscheinung, ganz normal ist. Und dann religiös wird auch, also in religiöser Sicht gibt es zwei Sichten, also zwar eines Negatives, also es ist ein Karma, das heißt, irgendetwas habe ich in früherem Leben schlecht gemacht und deswegen habe ich diese Krankheit verdient. Es wird auch so verstanden oder auch anderes. Heißt es, ich bin bereit zur Erlösung von dieser materialen Welt. Das ist so eher so in der positiven Richtung.
Und wie ist es bei dir, Albulena?
Also in der kosovarischen Kultur wird der alte Mensch oder jetzt der Kranke gilt als Respektsperson. Und die Krankheit wird als normale Alterserscheinung angeschaut. Und aus der religiösen Überzeugung sagt man auch, dass zum Beispiel das ist ein Teil vom göttlichen Plan, wenn jemand jetzt dement und krank ist.
Aber die Krankheit wird nicht als das kommuniziert?
Krankheit nicht. Also da herrscht schon ein rechter Wissensdefizit von der Krankheit selber. Die wird also nicht so angesprochen.
Katja, wie geht man damit um, wenn die Diagnose gestellt wird? Wer wird da involviert? Wer darf überhaupt davon erfahren?
Also wir haben immer noch in Sri Lanka noch, also medizinisch haben wir eine Methode, also die Ärzte sprechen nie direkt mit den Patienten. Und das ist auch hier auch die Erwartung so, die Kinder oder die enge Verwandten oder enge Kollegen, Freunde gehen mit den Patienten.
Das heißt, das ist immer so bei allen Krankheiten?
Fast allen schweren Krankheiten. Also wenn man Grippe hat oder Fieber hat, das ist ganz normal, das ist heilbar. Aber schwere Krankheiten wie Krebs oder sehr schwer heilbar sind oder Demenz, Alzheimer, sonst noch geistigen Bereichen, fast alles wird eigentlich mit den Verwandten oder vor allem mit den Kindern besprochen oder Verwandten.
Und wie kommuniziere ich denn so eine Krankheit direkt?
Also viele verstehen das Demenz eher so nicht als Krankheit, sondern eher ganz normale. Und wir haben hier in der, wenn ich mal die in der Schweiz so ein bisschen vergleiche, wir haben zwei Gruppen. Also eine ist eben diese bis 60er geboren, sind die ältere Generation, die sind sehr, sehr traditionell oder religiös geprägt. Und mit denen spricht man eher so indirekt, also nicht als Krankheit, sondern sehr viel Umschreibungen, Symptome umschreiben, erklären. Und dann haben wir die zweite, also die Kinder oder die Verwandten, die sehr gut verstehen können, die medizinische Sprache größtenteils verstehen können. Mit denen kann man einfach über Diagnosen reden. Was heißt das? Was muss man noch machen? Wie muss man umgehen? Also medizinisch, Pflege und so weiter. Sind eigentlich zwei Wege möglich. Und vor allem, wenn die Patienten mit den Kindern gehen, die Kinder entscheiden, also welche Methode, was wird gemacht. Zum Beispiel, ich begleite auch meinen Vater auch für seine Krankheiten, also zum Beispiel eben, wenn er mal die Infektionen hat oder Gehirn, irgendwelche Schwierigkeiten hat oder Nierenprobleme hat, dann fragt er mich immer, also Katja, was mache ich jetzt? Und dann sage ich, ja, wir machen dies und dies. Das ist ganz normal in unserer Kultur.
Und wie ist das im Kosovo, Albolino? Wie wird mit einer Diagnose umgegangen? Wird das direkt gesagt oder auch so indirekt, wie bei der Katja?
Etwa ähnlich. Es kommt auch immer darauf an, wie fortgeschritten eine Erkrankung ist. Wenn es jetzt wirklich, jetzt vielleicht auf Krebs so keine Heilungschance, dann wird man das auch nicht direkt kommunizieren, sondern mit den Angehörigen. Und wenn Angehörige bereit sind, das ja, mit der Betroffenen zu besprechen, dann wird das auch gemacht. Also es ist nicht so, dass man jetzt das sehr stark tabuisiert. Man hat sich da geändert. Wir werden auch so ein bisschen moderner in dem Sinn. Aber die Ärzte, also ich habe das selber erlebt in der Familie, dass ich dabei gewesen bin und da haben wir Sachen besprochen mit dem Arzt und er hat so ein bisschen um den heißen Brei geredet, aber das direkt den Betroffenen ein bisschen zu schützen. Und ja, also das kommt wirklich immer darauf an, auf die Fortschreitung der Krankheit, auf den Arzt und ist die Familie parat, um das zu hören. Aber auch, um den Betroffenen zu schützen auf den Verlauf.
Und das ist bei der Demenz auch so?
Ja, sehr stark so. Ich erlebe das auch im Alltag, dass man einfach die Menschen mit Demenz, eben, weil die Krankheit ja nicht so eigentlich als Krankheit gesehen wird, sondern als Alterserscheinung, ja, ich muss es nicht sagen, also er weiß ja nichts davon. Darum, wir wollen ihn schützen, er kann weiterhin so leben, wie er ist. Aber der Betroffene merkt ja auch, dass mit ihm etwas geschieht und er vergesslich wird, oder? Oder plötzlich will er in der Nacht kochen oder einfach so ein Beispiel. Genau, und ich denke, da die Familie einfach dass wir nicht ansprechen, um ihn zu schützen, das sehe ich sehr stark in der kosovarischen Kultur.
Also ist wirklich ein Schutz vor der Realität.
Ja.
Jetzt, wenn jemand eine Demenz entwickelt, dann braucht die Person ja auch immer Hilfe, Hilfe daheim. Wie ist das bei euch, Albolena? Was für Hilfe wird angeboten?
Hilfe, also Familie ist ja recht im Fokus. Wir sind eine Gemeinschaft, wir lösen das selber. Es wird erwartet von den Angehörigen, dass man den Kranken pflegt. Und zwar möglichst lang und zu Hause. Und man tut sehr spät eigentlich Organisationen einschalten. Das heisst, Pflege ist eine Sache von der Familie, von der Gemeinschaft. Und meistens sind halt die Rollenverteilungen wirklich noch sehr traditionell. Frauen pflegen, Frauen und Männer wenn möglich die Männer. Und das wird noch sehr gelebt und dass man das kann, die Hype behalten. Und dann schaut man auch, tut man das Umfeld anschauen, ob man kann auch, hat man die Ressourcen, die Kapazitäten, um das auch können ermöglichen. Aber eigentlich Pflege die Hype ist sehr wichtig.
Und da meine ich die grosse Familie, also das kommen Kinder und Enkelkinder, die da involviert werden in diese Pflege.
Genau, also da werden alle mit einbezogen, wie es nur geht und sehr eingespannt.
Was für mich neu ist, dass Männer Männer pflegen. Ist das so?
Das ist so. Also ich kann es vielleicht von meiner Familie erzählen. Der Großvater von meinem Mann hat auch eine Demenz gehabt. Sie waren in Kosovo. Und er hat, ja, mein Schwiegervater hat ihn vor allem beim letzten Teil, also jetzt wirklich End-of-Life-Phase, hat er ihn auch gepflegt. Genau, auch das sind halt die Schamgefühle, oder? Weil es ist nicht typisch, dass eine Schwiegertochter einen Schwiegervater pflegt. Das ist so ein bisschen, man hat da auch eine Grenze und so eine Respektsperson. Sie hat dann mitgeholfen, aber er hat eigentlich das meiste übernommen.
Katja, wie ist das bei deiner Kultur? Wie geht man mit der Hilfe um?
Größtenteils auch spirituell geht man auch. Mein Vater selber, er ist Hindu-Priester und er geht auch oft zu den Familien. Also sehr viele rufen meinen Vater an und fragen, ja, können Sie mal mit meinem Vater reden oder mit meiner Mutter reden? Und dann geht mein Vater dorthin und er nimmt zuerst einfach dieses Schuldgefühl weg. Also das heißt, ist das vielleicht ein Karma oder so etwas in dieser Richtung? Und dann spricht mein Vater, es ist einfach, der Gott hat gewünscht, es ist kein Schuld, du bist nicht daran schuld. Und du bist auch vielleicht in einer Phase, Erlösungsphase, du musst darauf sehr gut vorbereiten. Dann schlägt er auch vor, gemeinsam mit der Familie, mit den Kindern Pilgerreise machen nach Indien oder nach Sri Lanka, die Tempelbesuche machen und sich ausruhen. Das wäre die erste Vorbereitung und auch ein Teil diesen Stress wegnehmen. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man auch über die anderen medizinischen Möglichkeiten reden. Im größten Teil kommen auch die Leute anschließend zu mir. und stellen mir auch Fragen, welche Möglichkeit haben wir, wie können wir zu Hause pflegen, wie geht es finanziell um, welche Institutionen können wir mal fragen. Und in diesen Bereichen berate ich dann die Leute anschließend.
Aber die Leute lassen auch zu, dass Menschen von außen, zum Beispiel die Spitex, kommt und Angehörige pflegen.
Also wenn die Kinder sagen, also entscheiden, doch, das ist unbedingt sehr, sehr wichtig und dann geht's. Also zum Beispiel meine Mutter selber, sie ist auch Krebspatientin und wenn sie OP hat, und dann können wir auch zu Hause nicht sehr viel machen. Und dann organisieren wir die Spitex für eine Weile, sie akzeptiert auch. Und bei der Pflege, es gibt sehr große Akzeptanz, also es muss nicht unbedingt Mann-Mann-Pflege sein, sondern auch die Frauen dürfen auch Männer pflegen. Also wir sagen eigentlich, also ab dem 60. Geburtstag sind einfach die Menschen dann wieder wie Kinder. Also sie reagieren ganz anders, sie sind so wie Kinder. Und 60. Geburtstag ist in unserer hinduistischen Tradition sehr, sehr wichtig. Wir feiern 60. Geburtstag. Und dann ab diesem Zeitpunkt übernehmen die Kinder die Verantwortung für den Eltern. Also Vorsorge und Pflege oder finanzielles, gesundheitliche Sachen. Das wird alles von den Kindern entschieden.
Das heißt, auch der Eintritt in eine Institution wird von den Kindern entschieden?
Ja, aber es ist sehr schwierig. Es gibt zum Beispiel, wenn ich mal meine Eltern in einem Altersheim gebe, das heißt, ich verdiene dann wieder schlechtes Karma. Also ich verletze meine Pflicht. Ich bin verpflichtet, meine Eltern in ihrem Alter zu pflegen. Und wenn ich mal das nicht mache, dasselbe erlebe ich auch von meinen Kindern. Und dann werde ich auch stichgelassen. Und dann viele eigentlich in meiner Generation, so ab 70 geborene Kinder, und die haben so eine Loyalkonflikten. Was mache ich? Also ich muss auch für mich, für meine Familie, für meine Kinder verdienen und arbeiten, aber gleichzeitig meine Eltern pflegen. Wo bin ich? Wie viel kann ich? Also kann ich mal übergeben, also in eine Institution schicken? Das ist eine schwere Entscheidung. Aber wir haben auch, hier in der Schweiz gibt es auch die ältere Leute, die in einem Altersheim sind. Und in Sri Lanka haben wir auch Altersheimen.
Und wie ist es bei dir im Kosovo? Treten da die Menschen ein in eine Pflegeinstitution?
Ja, wir haben mittlerweile in Kosovo auch ein Altersheim, ein einziges. Aber dort treten nur Menschen ein, die kein Kind haben. Meistens sind sie kinderlos oder dann verwitwet, weil der Partner verstorben ist. Und bei uns ist das also nicht willkommen, dass man eigentlich Eltern ins Pflegeheim bringt. Ich kann vielleicht von meinem Beispiel erzählen, von meinem Grossvater. Während der Pandemie hat mein Vater, wo alle Grenzen zu sind, ist er erkrankt. Der Grossvater mit 89 hat allein gewohnt in Kosovo. Aber er hat in der Schweiz gearbeitet und dann hat er immer so pendelt, Schweiz, Kosovo, und dann hat er ihn wirklich geholfen mit dem Auto. Und dann ist der Grossvater in die Schweiz gekommen und hat noch 2 Jahre bei den Eltern gewohnt. Also das heisst, auch wenn ich jetzt meine Eltern frage, sie sagen, ich gehe nicht ins Altersheim, und sie haben wie die Erwartungen, Kind schaut auf einem im Alter. Genau, und mit welchen Möglichkeiten, eben jetzt auch in der modernen Welt, ist es recht schwierig, um dann ja eine richtige Lösung zu finden. Aber das wird eigentlich schon erwartet, dass die älteren Leute bei den Kindern wohnen.
Also ich glaube, das hört man sehr gut in das Interview durch, den Spagat, oder, zwischen Kultur am einen Ort und Kultur am neuen Ort. Da, wo die Frauen, die Pflegefachberufe haben, auch arbeiten und jetzt im Wirtschaftssystem sind, sozusagen.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, wie du vorhin gesagt hast, es ist ganz wichtig, dass die Menschen, die hier pflegen, mit Migrationshintergrund, dass die das aber auch gerne machen und das auch als richtig sehen bei uns in den Institutionen.
Die verurteilen uns nicht, dass wir unsere alten Leute ins Heim gehen?
Überhaupt nicht. Ich glaube, da sind wir fast noch urteilender und finden, ja, aber du solltest doch. Mhm. Du musst doch jetzt gut für dich schauen.
Genau. Also beruflich bringen sie beide Frauen absolut unter einen Hut, oder? Die Kultur und ihre fachliche medizinische Ausbildung da zu trennen. Und vielleicht, wie soll ich sagen, geht der Graben auch mehr und mehr zu. Jetzt mit der zweiten Generation, die vielleicht ein bisschen weniger traditionell denkt, aus dem Herkunftsland, weil sie vielleicht hier geboren oder sicher der Grossteil hier aufgewachsen sind.
Ja, aber für mich ist es schon auch wichtig, den Widerspruch nochmal ganz klar zu kommunizieren, da, dass Menschen mit dem, oder oft Menschen mit dem Migrationshintergrund Pflicht haben, ihre Angehörigen zu pflegen. so wie das ja auch die Albulena und Katja gesagt haben. Und trotzdem sind sie auch die Haupttragenden in den Institutionen. Also ich finde das schon, dass man das so ein bisschen nochmal kommuniziert. Und dort ist die Frage, wer sollte bei wem wo drauf eingehen?
Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir mit dem Podcast das Dilemma können lösen, wenn ich ehrlich bin.
Leider
aber
nicht.
Verständnis schaffen, dass man es einfach mal gehört hat, ist glaube ich schon mega wichtig in dieser Angelegenheit.
Ich finde auch, also je mehr, dass ich mir das bewusst bin, oder? Je mehr, dass ich weiss, aus welcher Kultur komme ich. Ich mit meinem Low-Context-Verhalten, oder? Wo gerade darauf einschiessen, bei Menschen, die mehr mit dem High-Context konfrontiert sind und dort besser abgeholt werden. Je mehr, dass ich das weiss, kann ich auch besser damit umgehen. Und das Thema Scham, Tabu, ist ja auch etwas, wo man gerade in der Kommunikation und in der Kultur sehr, sehr verschieden aufnimmt, erlebt und das extreme Auswirkungen hat. Und je nachdem, wenn ich jetzt kranke Demenz als Krankheit anschaue, so wie ich, oder je nachdem als einfach Auswirkung vom Alter, es ist 100% keine Krankheit, oder es ist Karma oder religiös geprägt, hat das ja dann auch immer wieder eine Auswirkung auf die Behandlung.
Und ich glaube, da hilft es einfach, ein Verständnis zu haben, dass es verschiedene Weltanschauungen gibt und in dem Thema Demenz, wo wir ja schon oft darüber geredet haben, voll ist vom Missverständnis einfach eine zusätzliche Quelle ist. Und ich glaube, es hilft einfach schon mal, dass man es gehört hat. Also mir persönlich geht es jetzt gerade so, wo du das erzählst und wo ich jetzt auch die beiden Frauen gehört habe.
Also die Sensibilisierung, das ist ja etwas, was wir machen jetzt bei uns im Podcast, genau darum zum Verständnis, dass wir verstehen, wieso gibt es Ablehnungen von beiden Seiten, also von den Pflegenden, Betreuenden, aber auch von den Patienten und Patientinnen oder von den Angehörigen, weil man sich eben nicht versteht. Und das hat nicht nur mit der Sprache zu tun, das haben wir vorhin ganz genau erklärt, sondern eben mit der Kultur, der Scham, dem Gesichtsverlust, Überschreiten von Grenzen. Das ist auch sicher ein Thema, wo wir uns ganz, ganz fest bewusst sein müssen. Albulena sagt es ja schon schön im Interview, Männer pflegen Männer und Frauen pflegen Frauen.
In ihrer Kultur?
In ihrer Kultur, in ihrem Familienkreis. Das habe ich ganz schön gefunden. Und etwas, was auch so ein Sinnbild ist für die Kultur, ist ja zum Beispiel das Essen.
Genau, da muss man, glaube ich, auch auf beiden Seiten wieder Verständnis haben. Oder? Also ich weiss jetzt nicht, wie viel gefallen man älteren Leuten aus der Schweiz macht, wenn man exotisches Essen serviert plötzlich im Spital, wo sie vielleicht nie gegessen haben oder im Heim irgendwo. Also man bleibt vielleicht dort eher traditionell, wobei ältere Person mit Demenz und Migrationshintergrund vielleicht nicht wahnsinnig Freude hat, an unserem Herdöpferstock und zukommt. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufeinander einfach eingehen und darüber reden.
Ja, und immer dranbleiben. Also weißt, wir verändern uns auch. Jetzt, wir werden ja älter und wir nähern uns jetzt ja auch schon wieder am Eintritt in eine Institution. Und das, was ich gerne esse, essen ja meine Eltern zum Beispiel nicht gerne. Also da braucht es, glaube ich, permanent ein totales Aufeinander-Zugehen. Und in der Demenz braucht es eben das Aufeinander-Zugehen. Es braucht ganz viel Sicherheit und Identität. Und das ist gar nichts Neues. Und ich glaube, das ist nicht einmal kulturabhängig.
Nein, aber ich glaube, eben, wie du sagst, es hilft doch, wenn man um die kulturellen Unterschiede weiss. Und wenn ich mir nur vorstelle, dass Leute in meinem Alter mit Migrationshintergrund, die in der Pflege arbeiten, eigentlich eine Doppelbelastung haben. Sie pflegen unsere Schweizer älteren Menschen in den Heim und ihre eigenen Angehörigen zuhause. Also sie sind wie doppelt mit dem Thema konfrontiert unter Umständen.
Ja, und die Leute aus dieser Kultur, aus dieser Schweizer Kultur, wo Menschen mit Migrationshintergrund betreuen, sind ja vielleicht auch belastet, wenn dann auf einmal so viele Leute kommen, wenn so viele Leute mitreden, wenn vielleicht der Lärmpegel höher ist.
Weil es auch dazugehört in der kollektivistischen Kultur. Wir kümmern uns jetzt alle und gehen darum alle auf Besuch.
Genau.
Die ganz grosse Familie.
Darum kann die Betreuung von Menschen mit Demenz auf lange Frist, nach meiner Meinung, nur dann gelingen, wenn gegenseitiges Verständnis geschaffen wird. Und von allen Seiten braucht es da viel Offenheit und Toleranz. Das war Folge 29 zum Thema Demenz, Migration und Tabu.
Und in der nächsten Folge reden wir über die Musik, was sie für einen Einfluss hat im Umgang mit Menschen mit Demenz.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge. Erzählt doch anderen von diesem Podcast und leitet die Episode weiter. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, freuen wir uns auf ein Mail auf kopfsach@podcastschmiede.ch. Unsere Hauptpartnerin ist die Stiftung Plattform Meander, die sich für ein gutes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz einsetzt. Mehr Infos unter plattform-meander.ch.
Wir bedanken uns auch herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren weiteren Partnerinnen Alzheimer Schweiz und Lundbeck. Kopfsach ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Die Produzentin ist Carla Keller. Schnitt und Mastering macht Anna Moff. Das Konzept ist von Franziska Engelhardt und Judith Kronbach. Die Musik hat Daniel Hobby zusammengestellt. Alle Episoden hören auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und immer auch auf der Webseite kopfsach-podcast.ch.